Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 165. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Und da hinten, ja, genau da. Da sind auch noch Dominosteine. Also die aus der Weihnachtszeit, ne? Die kleinen schwarzen mit den weißen Punkten, die sind für meinen Geschmack ein bisschen bissfest. Die möchte ich euch nicht anbieten. Ja, was geht? Also, momentan komme ich ja vor sozusagen lauter, ja, aktuellen Entwicklungen gar nicht zu meinen geplanten Themen. Eigentlich wollte ich mich anlässlich des National Championship Games, College Football, in der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag mit der aktuellen Diskussion um die College Bowl Games und allem, was dazugehört, beschäftigen. Aber dann fiel mir was anderes ins Auge und das habe ich auch nicht rausgekriegt aus dem Auge. Das wurde durch die Bekanntgabe der Pro Bowl-Nominierung sozusagen von der Titelseite verdrängt. Ja, ich sag's nochmal. Was geht? Was ist denn da draußen los mit den Menschen? Ich habe mich ja schon über die hitzigen Diskussionen zum Thema MVP gewundert. Ja, hatten wir. Aber es geht offensichtlich noch merkwürdiger um noch geringere Anlässe. Jetzt ist hier schon Krawall und Remi Demi wegen des All-Star-Games. Da nimmt ja mitunter bäuerliche Züge an. Wobei, ist denn das alles so? Naja, ob das wichtig ist, dazu kommen wir gleich noch. Aber wovon reden wir? Es ist nominell ein All-Star-Spiel, aber wenn es das mal wäre, das gibt da inzwischen einen Geschicklichkeitswettbewerb, die Pro Bowl Games, mit Skill-Competitions wie Völkerball. Und das Ganze selber ist nachher nur noch ein Flag-Football-Spiel, also mit ohne Helm und so. Und es werden in meiner Wahrnehmung auch Begrifflichkeiten durcheinander geworfen. Also Steilvorlage für den Waschsalon. Ihr kennt das. Manny Kals, Bananenflanke, Horst Rubesch, rein in ihn sein Tor. Aber vorher habe ich noch eine andere Geschichte für euch. Es begab sich im Dezember 2023, dass ein Owner eines zwar relativ jungen, aber nichtsdestotrotz in Fachkreisen etablierten und geschätzten Franchise auf der Suche nach einem neuen Quarterback war. Parallel dazu hatte er jüngst seinen Coaching-Staff umgestellt und verjüngt. Dazu sprach er jetzt jemanden an, also den Quarterback, der zwar nicht mehr ganz so jung war wie der Rest der Mannschaft, aber dafür doch über ein gewisses gerütteltes Maß an Erfahrung in seinem Fachgebiet verfügt. Der Owner setzte sich mit dem Quarterback telefonisch in Verbindung. Die beiden quatschten 1,5 Stunden lang. Owner war schwer begeistert, der Quarterback ebenso über eine neue Chance. Man war sich grundsätzlich einig, auch über welche Art der zu spielenden Offense. Man hatte jetzt noch nicht alle Details abgeklopft, wie meinetwegen Bezahlung, aber auch da war man sich so dahingehend grundsätzlich einig, dass der alte Quarterback das jetzt nicht wegen des Geldes machen würde oder wollte. Wie es sich gehört, also ne, Chain of Command, sollte alles weitere in Sachen Offense und Playbook mit dem neuen Head Coach abgestimmt werden. Dieser Head Coach meldete sich dann auch kurz darauf per Textnachricht. Aber da war plötzlich noch ein zweiter Head Coach, der auch gleich mit seinem ersten Satz unterstrich, dass er der Head Coach seit Gründung der Franchise war. Na guck, der Quarterback hatte den Eindruck, dass die beiden Head Coaches nicht unbedingt glücklich miteinander sind, aber das tat er als subjektive Interpretation ab. Man muss ja nicht in alles was reindeuten. Dann wurde es aber richtig kurios. Der Owner hatte sich ja ganz klar geäußert, welche Art der Offense er mit dem neuen Quarterback spielen wollte. Davon war jetzt bei den beiden Head Coaches gar keine Rede mehr. Statt Passfeuerwerk mehr so Wishbone und Eye Formation, also jemand für die Handoffs beim Laufspiel. Das bedarf jetzt nicht so der ausdrücklich gewünschten Erfahrung. Und die beiden Head Coaches, ja, die hatten sich also weder untereinander noch mit dem Owner so wirklich abgestimmt. Dabei gäbe es wurde immer kurioser, es gäbe auch noch einen anderen Quarterback und den wollte man jetzt nicht so einfach auf die Bank setzen, so der alte Head Coach. Sehr verwirrend das Ganze für den Quarterback, aber der junge Head Coach versprach Klärung. Über Weihnachten und Silvester passiert, ihr kennt das naturgemäß wenig, da ist man mit Krippenplätzen und Knallern oder auch nicht beschäftigt. Im Januar dann die Textnachricht des jungen Headcoaches an den Quarterback, auch unter Berücksichtigung des alten Head Coaches, dass man auf das Laufspiel setzen wollte, wie besprochen. Und dass man sich dazu von Spiel zu Spiel mit den verschiedenen Entwürfen der jeweiligen Quarterbacks für einen Gameplan abstimmt. Welches Laufspiel-Playbook letztlich zum Einsatz kommt, würde dann kurzfristig entschieden werden. Ja, kann man so machen, sagte sich der Quarterback, aber das waren ja so ganz andere Voraussetzungen, unter denen er zugesagt hatte. Und das teilte er den beiden Head Coaches dann auch nach kurzer Überlegung mit. Für diese Art von Laufspiel würde man aus seiner Sicht nun wirklich keinen mit entsprechender Vorahnung benötigen. Aber das Gute daran sei ja, man hat ja offenbar noch jemanden, auch ein Quarterback, der das Playbook bespielen kann. Sprach's und blieb in seinem Waschsalon. Die Moral von der Geschichte: Ich schreibe für die Touchdown 24 nicht. Ich bin nachhaltig irritiert und war anfangs ehrlich gesagt auch verärgert. Angedacht war seitens des Herausgebers eine Kolumne. Nach seinen Worten am liebsten eine geschriebene Form des Waschsalons. Natürlich weiß ich nicht, ob mir das gelungen wäre, ob das am Ende was Lesenswertes, ob da etwas Lesenswertes herausgekommen wäre. Aber ich sag mal, ich hätte mir das schon zugetraut und es zumindest mal versuchen wollen. Aber wie eben hier in dem Bild Quarterback Head Coaches geschildert, das gibt da intern schon, nicht schon, offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen zwischen Herausgeber und den beiden Chefredakteuren. Ja, ihr wisst, ich kann ja schon mal sehr naiv sein und in meiner naiven Welt hätte ich jetzt gedacht, dass man sowas vorher klärt, bevor man initiativ auf jemanden zugeht. Aber wie das so ist, ne, so stellt sich der kleine dicke Jogwasher die große weite Welt vor. Das macht dann auch schon mal unrealistisch sein. Aber wenn jetzt in so einer Frühphase schon, ich sag mal, alles im Stuhlkreisverfahren abläuft, da gehen bei mir ja dann eher so die Rundum-Kennleuchten an, ne? Natürlich hätte ich Teams oder Persönlichkeiten, Histories, Geschichten schreiben können. Gibt da draußen ja auch Leute, die schreiben über Quarterbacks, die sie persönlich nie getroffen haben und finden den Verlag, der das Ganze dann als Buch herausbringt. Aber das ist für mich so, als wenn ich mich jetzt hinsetze und meinetwegen über Lothar Matthäus schreibe oder anlässlich des Todes gestern über Kaiser Franz. Warum sollte ich ausgerechnet qualifiziert darüber etwas schreiben können? Ja, also ich habe ja hier im Waschsalon auch schon Porträts und Teamgeschichten gemacht. Also John Madden, Bobby Bowden, Florida State, Teamgeschichte Notre Dame oder Alabama. Aber genauso wie die NFL-Team-Specials mit Carsten und der Pille für den Mann, leben diese Geschichten doch Meinung nach vom gesprochenen Wort. Denn schreiben kann das jeder. Dafür gibt es Wikipedia oder findet jeder, der halbwegs mit Google umgehen kann. Und um es mal ganz aktuell zu machen, das kann gegebenenfalls auch eine künstliche Intelligenz. Aber gut, das liegt sicherlich auch an mir. Da stehe ich mir dann selbst im Weg. Das ist nicht meine Abteilung. Wenn ich mich dann zudem noch verkohlt fühle, und das ist in diesem Fall die Geschichte, sag mal, redet ihr auch miteinander, dann fällt bei mir ganz schnell und unmittelbar der Rollladen. Denn ich bin, ihr kennt mein Credo, mein Motto, ich bin inzwischen an einem Punkt angekommen, wo insbesondere beim Football ich nur noch das mache, wozu ich Lust habe. Auch wenn das nicht immer schlau ist, wenn andere Dinge, andere Vorgehensweisen mehr Erfolg oder Sichtbarkeit versprechen würden. Das ist ja, wie es ist. Alter weißer Mann taucht nicht zu Everybody's Darling. Und da muss man, wie in meinem Fall, mit den Konsequenzen leben. So, nun aber weg von meinem persönlichen Einzelschicksal hin zum Thema dieser Woche. Wie eingangs erwähnt, nehme ich mir heute den Pro Bowl vor, weil es eben aktuell ein Thema ist, mit dem sich sogar deutsche Medien wie RAN beschäftigen. Aber, und das ist ja auch deren Tagesgeschäft geschuldet, die kratzen ja eher nur so an der Oberfläche. Und ja, ne, ich klopfe mal selber auf die Schulter, für Kontext und Background gibt es ja den Waschsalon. Auf dem Papier sollten All-Star-Spiele Spaß machen, dem Zuschauer als auch dem Sportler selber. Jeder liebt es, den besten Athleten in ihrer jeweiligen Sportart dabei zuzusehen, wie die sich gekonnt in Szene setzen, mal frei vom Druck von gewinnen müssen. Und All-Star-Spiele stellen klassisch die besten Spieler ins Rampenlicht. Beim Basketball funktioniert das zum Beispiel ja, ganz gut, würde ich mal so behaupten. NBA All-Star-Game, Das ist jetzt nichts für Freunde der gepflegten Defense, aber dafür oft punktereich, spektakuläre Spielzüge, weil das auch nicht so ganz ernst genommen wird. Ja, aber der NFL Pro Bowl, der hat es dagegen schon schwerer, Starspieler und sogar die treuesten Football-Fans anzuziehen. Denn trotz ihrer großen Werbemacht hat die NFL dem Pro Bowl nie so die ganz große Aufmerksamkeit verschaffen können. Das liegt vor allem auch meiner Meinung nach an der Art des Spiels, gerade im Vergleich meinetwegen zum Basketball. Da will sich ja keiner in einer Kontaktsportart bei einem bedeutungslosen Showspiel verletzen. Dementsprechend fehlt es diesem Pro Bowl der vom Football gewohnten Intensität und vor allem dem Kontakt. Da wird nicht geballert, um es mal ganz platt auszudrücken. Football ohne wirklichen Kontakt, ja, das ist wie kalter Kaffee, Schwesterküssen, was weiß ich. Aber der Reihe nach. Doc Brown, auch wenn das hier draußen alles weiß und gefroren und schlibberig ist, natürlich mit dem DeLorean und ab geht's ins Jahr 1938. Von 1938 bis 1942 hieß der Pro Bowl noch, ganz platt, NFL All-Star Game. Das NFL All-Star Game fand erstmals 1939 statt, als die New York Giants, die das NFL-Meisterschaftsspiel gegen die Packers mit 27:0 verloren hatten, gegen ein All-Star-Team antraten, das sich aus NFL-Spielern und Spielern der Los Angeles Bulldogs zusammensetzte. Die Los Angeles Bulldogs gehörten aber gar nicht der NFL an. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten sich in Kalifornien mehrere Profiligen gebildet, aber die zerfielen auch genauso schnell wieder. Aber just in jenem Jahr 1939, 40, da waren die Los Angeles Bulldogs mit ihrem Spieler Kenny Washington die größte Attraktion an der Westküste. Denn die Los Angeles Bulldogs waren eine professionelle American Football Mannschaft, die gab es von 36 bis 48. For the record, im letzten Jahr als Long Beach Bulldogs. Und die waren gegründet worden mit der Absicht, der NFL, der National Football League, beizutreten. Das wurde aber abgelehnt. Stattdessen bekamen die Cleveland Rams den Zuschlag. Cleveland Rams, die kamen, wie der Name sagt, aus Cleveland. Daraus wurden die Los Angeles Rams, zwischenzeitlich die St. Louis Rams und jetzt sind es wieder die Los Angeles Rams. Und diese Bulldogs, die waren das allererste professionelle Footballteam, das seine Heimspiele an der Westküste austrug. Es gab da noch, wer jetzt im Geschichtsbuch nachguckt, die Los Angeles Buccaneers und die Wildcats der ersten AFL von 1926. Aber die hatten eigentlich ihren Sitz in Chicago und das waren mehr so reisende Teams. Die LA Bulldogs galten damals als das beste Footballteam, das es außerhalb der NFL gab. Und das sogar zu Recht. Denn die Bulldogs von der Saison 1937 waren das erste und insgesamt nur eines von nur drei, so rum, eines von nur drei Profi-Footballteams, denen es bis heute eine Perfect Season gelungen ist. Jetzt würde ich sagen, wieso drei? Tja, also einmal die Bulldogs 1937, die anderen, die Cleveland Browns, das war 11 Jahre später, 1948 in der AAFC, 15 Siege, keine Niederlage, kein Unentschieden und das, was ich sag mal, unser einer spontan bei Perfect Season kennt, die Miami Dolphins, 1972, also 35 Jahre nach den Bulldogs, 17 Siege, keine Niederlage, kein Unentschieden. Bisher in der NFL die einzige Perfect Season. Naja, und von diesen drei Mannschaften waren die Bulldogs damals das erste. Die spielten im Rahmen der American Football League, der AFL. Und die stand in ihrer verhältnismäßig kurzen Zeit des Bestehens immer in direkter Konkurrenz zur etablierten NFL. Die amerikanischen Medien damals, ja, die haben den Spielbetrieb so am Rande wahrgenommen. Und dementsprechend fand die Spielberichterstattung oft mehr so, ja, das waren Seitenfüller. Ach, guck mal, da unten ist noch eine Ecke, können wir mal drei Zeilen zum Ergebnis schreiben. Wie gesagt, diese zweite AFL war die erste Heimat der Cleveland Rams. Und als die Cleveland Rams nach LA umzogen, haben die gesagt, so, nee, das muss jetzt hier alles groß und publikumswirksam sein. Wir möchten im Los Angeles Memorial Coliseum spielen. Das hieß aber, dass die Rams als Team rassisch integriert sein mussten. Denn der Bau des Kolosseums war von schwarzen und weißen Steuerzahlern bezahlt worden. Und wenn man denen jetzt sagen würde, nee, also hier kommt, was damals durchaus die Regel war, ein Team aus nur weißen Spielern, das hätte für Stress gesorgt. Und dementsprechend war auch der Mietvertrag gestaltet für das Kolosseum. Und die Bedingungen dieses Mietvertrages sollten ein entscheidender Faktor für die Unterzeichnung des Vertrages mit dem eben schon erwähnten Running Back Kenny Washington sein und damit der Rassenintegration in der NFL. Bill Snyder, der damalige Trainer der Rams, erklärte, ich bezweifle, dass wir an Kenny Washington interessiert gewesen wären, wenn wir in Cleveland geblieben wären. Also, der ist, ja, natürlich hat sein Talent geholfen, aber der Fokus lag hier auf der Hautfarbe. So, Kenny wer? Nicht Kenny Chesney, Kenny Washington. Kenny Washington besuchte die University of California, Los Angeles, besser bekannt unter UCLA, die Bruins. Da spielte er Baseball und Football. Als Baseballspieler war er auch nicht so ganz schlecht. Er wurde sogar besser bewertet als sein Teamkollege, ein gewisser Jackie Robinson. Ja, genau, der Baseballlegende Jackie Robinson mit der berühmten Rückennummer 42. Eine Geschichte besagt, dass der Manager der Baseballer der Brooklyn Dodgers einen Vertrag für Washington in der Schublade hatte. Seine Bedingung war aber, er sollte erstmal zu einem Farmteam nach Puerto Rico. Und da hat Kenny Washington gesagt: Schönen Tag, ich spiele weiter Football. Beim Football spielte Washington Running Back. Aber, und das war das Besondere damals, der war nicht nur Ballträger, der warf den Ball auch fast so oft, wie er auch als Ballträger unterwegs war, also Halfback Pass. Washington erlief in seiner College-Karriere 1914 Yards, ein UCL-Schulrekord für 34 Jahre. Er war einer von sogar vier schwarzen Spielern im Footballteam der Bruins von 1939. Die anderen waren Woody Strode, und Ray Bartlett. Washington, Strode und Robinson bildeten drei der vier Backfield-Spieler in diesem Jahr, was, wie gesagt, eine Seltenheit war, da insgesamt nur, tja, ein paar Dutzend Schwarze damals überhaupt im College Football spielten. Die Bruins spielten gegen den späteren Conference- und National-Champion USC, die Trojans, ein 0:0 Unentschieden und standen dann 1940 im Rose Bowl. Das war das erste Rivalry-Game zwischen UCLA und USC mit nationaler Bedeutung. Und Washington, der war damals richtig on fire, wie Teamkollegen zu berichten wussten, weil dem wurde reichlich rassistische Beleidigung und Diskriminierung an den Kopf geworfen. Kenny Washington wurde 1939 zum ersten Consensus All-American, also zum einstimmigen All-American, erklärt. Er war damit der Erste in der Geschichte des Footballprogramms von UCLA. Aber, und da kommt dann wieder der Rassismus jener Tage zum Tragen, trotz dieser Leistung und der Tatsachen, dass er auch noch Defensive Back spielte, wurde er nur in die zweite Mannschaft der All-America-Auswahl berufen und nicht zu dem College All-Star Game, dem East-West Shrine Game eingeladen, was auch immer so ein bisschen Show-Geschichte ist. Das ist das East-West Shrine Game, geht ganze Woche. Da sind jede Menge NFL-Coaches als Scouts dabei. Da wird unter der Woche gemeinsam trainiert und, und. Also das ist so ist ein bisschen mehr als nur ein All-Star-Game. Also zu diesem Spiel wurde er nicht eingeladen. Und die Medien, denen war klar, ganz klare Rassendiskriminierung und sprachen das auch dementsprechend an. Aber zurück zum eigentlichen Spiel. Das erste All-Star-Game der NFL im Januar 1939, das wurde noch gesponsert von der LA Times. Das war ein Wohltätigkeitsspiel zugunsten der Heilsarmee. Das Spiel wurde am Sonntag, 15. Januar 1939, im Wrigley Field in Los Angeles vor 15.000 Zuschauern ausgetragen. Man hatte eigentlich 30.000 erwartet, aber Schlechtes Wetter, von wegen It Never Rains in Southern California, führt zu einer geringen Zuschauerzahl. Und die Giants besiegten die All-Stars mit 13-10. Der aufmerksame Zuhörer und Schlagballinteressierte wird jetzt sagen: Digga, Wrigley Field ist in Chicago, das ist die Heimat der Chicago Cubs. Stimmt. Oder besser gesagt, stimmt auch. 1925 wurde im Süden von Los Angeles Wrigleys Million Dollar Palace, so der damalige Spitzname, erbaut und der Name, ja, Kaugummi-Magnat William Wrigley Jr. war der Namensgeber. Denn er besaß sozusagen die ersten Mieter, die Los Angeles Angels, ein Team der Pacific Coast League und deren Mutterverein, die Chicago Cubs. Das bekanntere Wrigley Field in Chicago wurde zwar 1914 gebaut, aber hieß bis 1926 Wickham Park und ist erst 1926 in Wrigley Field umbenannt worden. Ja, Bildungsauftrag. Ich höre immer All-Stars. Oft gesagt, oft gehört, aber genauso oft ganz unterschiedlich interpretiert. Denn das ist ja immer so eine Definitionssache, bei der sich ein genauerer Blick lohnt. Die Spieler dieses All-Star-Teams 1939, die wurden von den Fans gewählt. Also, ich würde mal sagen, eine sehr subjektive Wahl. Möglicherweise sogar eine Popularitätswahl. Auch den mache ich. Das ist umso bemerkenswerter, als dass die Saison 1938, aus der sich dieses sogenannte All-Star-Team ja generierte, die lief gar nicht im Fernsehen. Denn NBC, die waren ja der erste große Fernsehsender, die überhaupt ein NFL-Spiel übertrugen, aber das war erst am 22. Oktober 1939 der Fall. Das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Brooklyn Dodgers. Der Sender steckte damals noch in den Kinderschuhen und hatte ganze zwei Tochtergesellschaften. WRGB, heute eine CBS-Tochtergesellschaft, und in Bundesstaat New York in Schenectady W2XBS. Also beides an der Ostküste. Teile des Spiels sind bis heute in Form von Film überliefert worden. Aber das sind nicht die Aufnahmen von der Fernsehübertragung. Denn Fernsehübertragung, das war damals, ich sag mal, eine Einweggeschichte. Fernsehübertragungen wurden erst 1948 aufgezeichnet. Und der Einsatz einer Kamera an der Seitenlinie, die einzige Kamera bei der Übertragung, die war sozusagen Trendsetter. Das war fortan der Standard für alle zukünftigen NFL-TV-Übertragungen bis 2017. Denn Standort und Winkel eignen sich besonders gut für die Schätzung der Yardage, verglichen mit den mobileren Kamerawinkeln, die dann später zum Einsatz kamen. Und natürlich gab es damals noch keine digitalen Hilfsmittel, wie die meinetwegen heutzutage gelbe Linie. Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen regelmäßige Übertragungen von Spielen im Fernsehen. Und die erste NFL-Meisterschaft, die überhaupt im Fernsehen übertragen wurde, das war das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Chicago Cardinals im Jahr 1948. Also alles Weitere um die Entwicklung und auch vor allem Bedeutung des Fernsehens im Profifootball, dazu gibt es gleich zwei Waschsalon-Folgen. Erster Teil in der Folge 75 Channels and Nothing On. Übrigens ein Titel von Bruce Springsteen, wie die NFL ins Fernsehen kam, vom 20. Juli 1922, und den zweiten Teil gab es unter dem Titel Neues aus dem Fernsehgarten vom 27. Juli 1922. Findet ihr im Archiv, stauben trotz ihres relativen Alters auch nicht beim Hören. Ist so. Also zurück zu unseren vermeintlichen All-Star-Spielen. Wie die 39 auf die Auswahl gekommen sind, tja, entweder sie waren im Stadion und sie haben davon in der Zeitung gelesen, bewegte Bilder gab es nicht. Das NFL All-Star Game wurde 1940 erneut in Los Angeles und 1941 und 1942 in New York bzw. Philadelphia ausgetragen. Obwohl das All-Star Game ursprünglich als jährlicher Wettbewerb geplant war, wurde es nach 1942 aufgrund von Reisebeschränkungen innerhalb der USA, Zweiter Weltkrieg, eingestellt. Bei den ersten fünf All-Star-Games trat jeweils ein All-Star-Team gegen den Meister der NFL an. Und der Ligameister gewann die ersten vier Spiele, bevor die All-Stars im letzten Spiel dieser ersten All-Star-Serie das Spiel für sich entscheiden konnten. Das Konzept dieses All-Star-Spiels wurde dann erst im Juni 1950 wieder aufgegriffen und wurde auch umbenannt. Von jetzt ab hieß das Ding Pro Bowl. Das Spiel wurde damals von der Los Angeles Publishers Association gesponsert. Es wurde beschlossen, dass das Spiel mit All-Star-Teams aus jeder der beiden Liga-Conferences ausgetragen werden sollte. Also nicht mehr das bis dahin bekannte Format Liga-Meister gegen All-Star-Team. Damit sollte vor allem auch eine Verwechslung mit dem damaligen Chicago College All-Star Game vermieden werden. Das ist ein jährliches Spiel gewesen, bei dem der Ligameister gegen ein College All-Star Team antrat. Wer dazu mehr wissen möchte, auch dazu gibt es eine Waschsalon-Folge. Und zwar schon vom 21. September 2021 unter dem Titel Best of Both Worlds, das Chicago College All-Star Game. Wo ich hier schon beim Waschsalon-Rückblick in Anführungsstrichen bin. Ich bekomme immer mal wieder Fragen nach einzelnen Begrifflichkeiten, insbesondere in Bezug auf College Football. Guckt einfach mal bei Bedarf auch ins Waschsalon-Archiv. Viele Dinge habe ich schon mal angesprochen. Und ich sag mal, das Kernthema einer jeden Folge, Intro und Outro mal abgesehen, die sind mehr oder weniger zeitlos, also könnt ihr auch heute noch hören. Die Reisetagebücher, ja mal davon mal abgesehen. Aber natürlich immer Fragen und dann kriegt ihr auch eine Antwort. Nach der Saison 1949, unmittelbar vor diesem ersten Pro Bowl, veranstaltete die All-America Football Conference, die 1950 im Rahmen einer Teilfusion drei Teams in die NFL einbrachte, ihr eigenes All-Star-Spiel, den sogenannten Shamrock Bowl. Dieser Shamrock Bowl, den dürft ihr jetzt nicht verwechseln, denn das ist auch der Name des Meisterschaftsspiels der AFI, der American Football Ireland. Das ist die höchste Spielklasse im American Football auf der irischen Insel und deren Endspiel heißt Shamrock Bowl. Hat aber nichts zu tun mit dem All-Star-Spiel von damals. Ich bin gerade verwirrt, weil das hier klingelt. Der Shamrock Bowl in Irland wird immer im März, nee, wird seit 1986 der im März beginnenden Spielzeit als Endspiel ausgetragen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von American Football in Irland. Die All-American Football Conference, AAFC, das war eine weitere große professionelle American Football Liga, die die NFL herausfordern wollte. Gab es aber nur von 1946 bis 1949. Aber die waren, wie gesagt, ein nennenswerter Gegner. Also das war so der größte Herausforderer. Denn die zogen viele der besten Spieler der Nation ab und die waren in den Regeln auch wegbestimmt. Die führten viele dauerhafte Innovationen in das Spiel ein. Aber sie waren dann letztlich, ihr kennt die Geschichte, die Geschichten in der Geschichte so rum, sie konnten sich letztlich nicht gegen die NFL behaupten. Aber gaben immerhin drei ihrer Teams in die NFL ab. Die San Francisco 49ers, die Cleveland Browns und die ganz ursprünglichen Baltimore Colts, die nicht zu verwechseln sind mit den späteren Baltimore Colts, den heutigen Indianapolis Colts. Der Shamrock Bowl der AAFC wurde am Samstag, den 17.12.1949, auf dem alten Rice Field in Houston, gehört zur Rice University, hat nichts mit Baby, Baby, es gibt Reis zu tun, ne? Zwischen den Cleveland Browns, die waren der AAFC Champion von 1949, und einer All-Star-Auswahl der anderen sechs Teams der AAFC ausgetragen. Das war auch gleichzeitig das letzte Spiel der AFC, bevor sie dann in Teilen, ich erwähnte es gerade, mit der NFL zusammenging. Dieser Shamrock Bowl wurde vom texanischen Ölmagnaten Glenn McCarthy veranstaltet, er hatte einen Plan, um eine Houstoner Franchise in der AAFC oder NFL bemühte. Tja, aber das Spiel, da kamen dann nur 10.000 Zuschauer. Wieder war der Regen schuld. Und die All-Stars konnten die Browns mit 12-7 besiegen. Zurück zum Pro Bowl. Der wurde 1951 erneut ausgetragen. Diesmal als Spiel, wie gesagt, zwischen der American und der National Conference der NFL, die erst 1954 in Eastern und Western Conference umbenannt wurden. Der Tradition folgend wurden die Pro Bowl-Spiele zwischen 1951 und 1970 im Memorial Coliseum in L.A. ausgetragen. Die Fusion der NFL und AFL im Jahr 1970, die leitete dann die moderne Ära des Pro Bowls ein. Von 1971 bis 1973 wurde das Spiel erneut in L.A. ausgetragen. Danach war das so ein Wanderzirkus. Die spielten überall im Land, mal von solchen Winterorten wie Buffalo oder Green Bay abgesehen. Also das ging in warme Gegenden, wo es im Januar ganz angenehm ist. Tampa, New Orleans, Miami, Dallas. 1980, da kam dann der ganz große Umzug. Man ging auf die Insel, ins Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii. Damit stieg auch das Ansehen bei den Fans und der Wert einer Teilnahme für die Spieler. Hawaii ist immer was Besonderes. Es war immer das letzte Footballspiel der Saison nach dem Super Bowl und vor der langen Offseason. Also noch einmal Football gucken. Die Pro Bowl-Spieler, die freuten sich natürlich auf die kostenlose Reise nach Hawaii und die Möglichkeit, ja, da mal die Saison, die lange und zermürbende Saison ausklingen lassen zu können. Und die Fans, ja, also Sonne, Schirmchendrinks, Hawaii und Football gucken. Wo kann ich unterschreiben, wo geht's lang? Das Spiel selbst nahm dann einen entspannteren Ton an, weil, wie gesagt, Ende einer langen Saison, das Umfeld wunderbar, alles schick, alles schön. Da hat man wenig Zeit für Spielplanung oder insgesamt für eine intensive Vorbereitung genutzt. Also ganz anders bei der regulären Saison oder bei den gerade abgeschlossenen Playoffs. Ich sag mal, that'll do on one, said Hutt. Um den Zuschlag als Austragungsort zu bekommen, umwarb der tapfere junge Staat Hawaii, der war 1981 erst 21 Jahre alt, die NFL mit Blumenkränzen und Jack Lord in einer Badehose. Ja, nicht der kleine Lord und auch nicht Jack Daniels, sondern John Joseph Patrick Ryan, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Jack Lord. Das war ein amerikanischer Fernseh-, Film- und Broadway-Schauspieler, zudem noch Regisseur und Produzent. Der spielte von 1968 bis 1980 die Rolle des Detective Steve McGarrett in der CBS-Fernsehserie Hawaii 5-0, die, wer hätte das gedacht, auf Hawaii spielte. Die Serie erfreute sich damals sehr großer Beliebtheit, war mit ihrer Laufzeit von 12 Jahren die damals am längsten laufende Polizeiserie im amerikanischen Fernsehen. Das ging sogar so weit, dass Kameraleute ein 50mm Objektiv entweder 5-0 oder als Jack Lord in Anlehnung an Serie Hauptdarsteller nannten. Übrigens, das ist nicht zu verwechseln mit dem Remake. Das heißt Hawaii 5-0 mit einer 0 als letzten Zeichen. Beim Original stand wirklich 5-0 im Titel mit dem Buchstaben O. Aber auch dieses Remake erfreute sich großen Zuspruchs. Ich sag mal so, als klassische Faustregel für eine erfolgreiche US-Fernsehserie geht man von einer Lebensdauer von 7 Staffeln aus. Das Hawaii-Remake konnte sich über 10 Jahre Sendezeit erfreuen. Als Hawaii 1980 den Pro Bowl bekam, hatte übrigens eine weitere Serie mit Schauplatz Hawaii Premiere. Magnum PI, Magnum Private Investigator. Also die Serie mit der schönsten Schenkelbürste der Fernsehgeschichte. Schenkelbürste nennt sich, glaube ich, heute Schnurrbart. Tom Selleck, genau. Die Originalserie lief 8 Staffeln lang und natürlich habe ich alle Folgen, und zwar doppelt. Ich habe sie einmal als schöne DVD-Box und dann gab es mal irgendwie günstig bei iTunes USA auch digital. Ne? Ja. Also, Hawaii. Was für eine harte Nummer. Das war ja nicht leicht für die NFL-Spieler, für die Coaches, den ganzen Mediatross, sich jedes Jahr im Februar zum Pro Bowl nach Honolulu aufzumachen. Sonne, Strand, Schirmchendrinks und das alles auf Kosten der Liga. Also für die Medienleute nicht, aber ja, also man hat das schon nicht leicht als All-Star. Warum überhaupt Hawaii? Warum sollte man diese ganzen eben genannten Entbehrungen auf sich nehmen? Nur für den All-Star-Spiel. Tick, du bist befruchtet. Warum reist man tausende von Meilen an einen Ort, der noch nicht mal Bundesstaat war? Bis 1959 jemand beschloss, also amerikanische Männerhänden, den Mangel ist an bunten Blumen. Da müssen wir doch mal was tun. Und dabei kam dann das schönste Hawaii-Hemd, wie gesagt, erst am 11. Dezember 1980 auf den Bildschirm. Magnum. Zum Thema Bildungsauftrag. Der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor 1941 fand technisch gesehen nicht in den Vereinigten Staaten statt. Denn bis von 1894 bis 1898 war Hawaii eine unabhängige Republik, wurde am 12. August 1898 offiziell ein US-Territorium und erst am 21. August 1959 US-Bundesstaat. Also der Angriff war technisch gesehen nicht auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Stichwort Angriff und Hawaii. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich hoffe nicht. Der Film Blue Hawaii von Elvis aus dem Jahr 1960, der ist schon ein Angriff auf den, ich sag mal, nicht nur US-amerikanischen Filmgeschmack, aber das nur am Rande. Also, wie so oft war es der Ruf des Geldes, der zu dieser Veränderung des Austragungsortes führte. Die Hawaii Tourism Authority, kurz HTA, also die Tourismusbehörde Hawaiis, die zahlte für die Rechte zur Austragung des Pro Bowls. Jährlich zunächst 4 Millionen Dollar, später dann 5 Millionen pro Jahr und übernahm darüber hinaus auch die operativen Kosten für die Durchführung des Spieles, jeweils 160.000 Dollar. Alle Einnahmen aus dem Kartenverkauf und auch die Medienrechte, die blieben aber bei der NFL. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum haben die das gemacht? Ziel war es natürlich, durch die Veranstaltung Touristen nach Hawaii zu holen. Und diese Touristen, die geben vor Ort Geld aus. Einen Mietwagen, um von A nach B zu kommen, für Unterkunft, für Essen gehen und so weiter. Ich sag mal, da sind die Einnahmen aus den Ticketverkäufen im Verhältnis noch von geringstem Interesse. Und das Konzept ging auf. Das erste Pro Bowl-Spiel im Aloha Stadium war nominell mit 50.000 verkauften Tickets ausverkauft. Auch wenn jetzt am Game Day nur 48.060 Fans im Stadion waren. Die anderen lagen wahrscheinlich noch an der Beach und nippten an ihrem Schirmchendrink. Neben dem Ironman-Triathlon, den Filmfestivals und anderen hawaiianischen Kulturveranstaltungen hatte man jetzt mit diesem Spiel eine weitere Attraktion und hoffte natürlich damit, die Menschen scharenweise auf die Insel holen zu können, damit die vor Ort neben Sport und Kultur vor allem ihr Geld in der lokalen Wirtschaft ausgeben. Für die nächsten 30 Seasons sollte der Pro Bowl auf Hawaii bleiben. Aber wie so ziemlich alles im Laufe der Zeit stieg auch der Preis für die Fans, um überhaupt nach Hawaii zu kommen. Und auch vor Ort wurde natürlich alles teurer. Hawaii ist ja generell ein teures Pflaster. Insel, da muss alles hingebracht werden. Und das alles nur um den NFL-Stars der Woche über relativ nah zu sein. Also da, wer Autogramme wollte, der war beim Pro Bowl auf Hawaii genau richtig. Ja, und dann am Sonntag ein sportlich, ja, unbedeutendes Spiel. Also das Interesse ging zurück unter dem Motto Bang for the Buck. 2009 nahm dann die Diskussion, ob der Pro Bowl überhaupt auf der Insel bleiben würde, sehr ernste Formen an. Angesichts der sich insgesamt verschlechternden Wirtschaftslage und des starken Rückgangs des Tourismus auf Hawaii verkauften sich auch die Eintrittskarten für den Pro Bowl nicht mehr so gut wie in den Vorjahren. Es wurde ganz offen diskutiert, ob die Veranstaltung in den kommenden Jahren nach Honolulu zurückkehren würde. Wenn man die TV-Regeln der NFL auch auf den Pro Bowl angewandt hätte, wäre der Pro Bowl 2009 zum Beispiel nicht im Fernsehen auf Hawaii gezeigt worden. Anders als in den Vorjahren waren die 50.000 Karten für das Aloha Stadium diesmal nicht schon Wochen im Voraus ausverkauft. 72 Stunden vor dem Spiel fehlten noch 5.000 Karten. Die billigsten Plätze kosteten 45 Dollar, um diesen Blackout zu verhindern. Ihr wisst das, wenn das Spiel 72 Stunden nicht zu so, so viel Prozent ausverkauft ist, läuft es nicht im lokalen Fernsehen. Ist eine alte Regel, gilt inzwischen nicht mehr. Das war aber nicht nur ein Problem oder nicht allein ein hawaiianisches Problem. Der Super Bowl in jedem Jahr in Tampa, Florida, der war zwar trotz des damaligen offiziellen Rekordticketpreises von 1000 Dollar pro Stück ohne Probleme ausverkauft, aber alles drumherum, da merkte man schon den wirtschaftlichen Druck jener Zeit. Zum Beispiel General Motors und FedEx, die zogen ihre Fernsehwerbung für den Super Bowl zurück, obwohl NBC die Preise im Vorhinein für die Super Bowl-Spots schon gesenkt hatte. Zum Pro Bowl-Blackout kam es dann zwar nicht, aber angesichts dieser zurückgehenden Besucherzahlen, der zurückgehenden Ausgaben der Besucher und mittlerweile einer Gebühr von 5 Millionen Dollar für die Tourismusbehörde wurden die Kritiker in Hawaii immer lauter. Und dementsprechend zögerte man den Vertrag, der 2009 auslief, mit der NFL zu verlängern. Der Pro Bowl war jahrzehntelang das größte Sportereignis in Hawaii. Ein regelrechter Segen für alle Beteiligten. Hawaii konnte, wie gesagt, damit für sich als Tourismusziel werben. Das war für die Wirtschaft des Bundesstaates sehr wichtig. Und die NFL, sozusagen Wettergarantie, also mehr oder weniger, ein großartiger Austragungsort für die Spiele. Und naja, die 5 Millionen von der Tourismusbehörde taten natürlich auch nicht weh. Zu jedem Pro Bowl-Spiel kamen mehr als 47.000 Besucher. Mehr als doppelt so viele wie zu einem durchschnittlichen Footballspiel der University of Hawaii. Und der Bundesstaat erzielte so über den Daumen 28 Millionen an wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Pro Bowl-Reisenden. Obendrauf kam dann immer noch mal so um und bei 2,5 Millionen Dollar an Steuereinnahmen. Der Pro Bowl 2010 wurde dann am 31. Januar im Sun Life Stadium, der Heimatstadt heißt inzwischen Hard Rock Stadium, der Miami Dolphins ausgetragen. Das war auch Austragungsort des Super Bowl 44 eine Woche später. Denn es war das erste Mal, dass der Pro Bowl vor dem Super Bowl stattfand. Eine Entscheidung, die wahrscheinlich auf die zunehmend niedrigen TV-Einschaltquoten zurückzuführen war. Und der Zeitpunkt vor dem Endspiel, der erforderte auch eine Regelanpassung hinsichtlich der Teilnehmer. Denn natürlich, auf beiden Seiten waren keine Spieler aus den Teams zu finden, die die Woche drauf im Super Bowl spielen sollten. Denn auch wenn das nur Two-Hand-Touch ist, hast du nicht den Kopf für, dafür willst du dich auch nicht der Gefahr einer Verletzung aussetzen. 2011 kehrte der Pro Bowl zwar für weitere 3 Jahre nach Hawaii zurück, aber es blieb bei dem neuen Termin eine Woche vor dem Super Bowl. Das Spiel 2012 wurde von Fans und Sportjournalisten wegen der mangelnden Qualität des Spiels und vor allem der Spieler stark kritisiert. Und am 24. Oktober 2012 sagte der NFL-Commissioner Roger Goodell sogar, dass er nicht geneigt sei, den Pro Bowl weiter zu veranstalten, wenn die Spieler im Pro Bowl 2013 nicht wettbewerbsfähiger, nicht attraktiver spielen würden. Tja, leichter gesagt als getan, denn man muss ja dazu sagen, dass das ja sowieso seit jeher eher ein Scrimmage im Standgas war. Nicht nur, dass man beim sozusagen Schaukampf, da hat sich keiner so richtig auf die Lippe geboxt. Der Pro Bowl hat ja auch seine ganz eigenen Regeln. Und zwar jetzt nicht wie im Fußballpokal sprichwörtlich, sondern ganz handfeste Unterschiede zum regulären Spielalltag. Ich nenne nur mal ein paar Regeländerungen. In der Offense keine Motion, kein Shiften. Jede Formation muss einen Running Back und einen Tight End haben. Intentional Grounding ist erlaubt. Das heißt, der Quarterback kann die Kartoffel jederzeit als Quarterback-Sack-Vermeidungspass wegwerfen. Er muss nicht aus der Box rein sein, der Ball muss nicht die Line of Scrimmage überqueren. Weg. Rushing the Passer, Blitzen, verboten. Mehrfache Vorwärtspässe pro Spielzug, die sind dagegen erlaubt. Die Defense, stark reglementiert, die dürfen ausschließlich eine 4-3 spielen. Aber immerhin Passverteidigung, Cover 2 und Press Coverage, das erlaubt. Punter, Kicker, Holder, für die ist das mal die komplette Erholungswoche, weil die dürfen nicht gerusht werden. Es gibt auch keine Kickoffs und keine Punt Returns. Und der Kontakt wurde im Laufe der Jahre immer stärker limitiert. Das war nachher eher, wie gesagt, Touch Football. Also, Pix, du bist berührt. Und noch eine Pro Bowl-Besonderheit aus Waschsalon besonders bemerkenswert: die Spielkleidung, die Uniform. Die Teams setzen sich, All-Star-Team aus Spielern mehr oder weniger aller NFL-Teams zusammen, auf jeden Fall aus mehr als zweien. Und die können natürlich nicht alle ihre eigenen Klamotten tragen, da weißt du überhaupt nicht mehr, was los ist. Das wäre ja verwirrend und das sieht ja auch nicht aus, ne? Ja, die dürfen ihre eigenen Helme tragen, das finde ich persönlich immer ganz schick. Aber das hatte ja auch ganz einfache praktische Gründe. Wir wissen, dieses Jahr das erste Mal die zweite Helmregel. Die NFL war ja oftmals oder war ja viele, 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 viele Jahre der Meinung, nee, du darfst nur diese eine Murmel tragen als Helm, weil die passt auf deinen Kopf. Da werden Equipment Manager natürlich wieder nicht gefragt, aber sei es drum. Also, deshalb musste es eigene Pro Bowl-Klamotte geben, eine Pro Bowl-Game-Uniform. Die Hosen, die waren einfarbig blau für die NFC und einfarbig rot für die AFC. Dazu dann, ich sag mal, vom Grundsatz her weiße Trikots mit blauen bzw. roten Akzenten. Der frühe Pro Bowl, an dem die Stars der Eastern und Western Division der NFL teilnahmen und der im LA Memorial Coliseum ausgetragen wurde, der wurde in den 50ern bis Mitte der 60er in denselben Trikots ausgetragen. Die Eastern-Mannschaft trug scharlachrote Trikots mit weißen Ziffern und einem weißen, halbmondförmigen Schulterstreifen. Weiße Hosen mit rotem Streifen, rote Socken und einen einfarbigen roten Helm. Das Western-Team trug weiße Trikots mit königsblauen Ziffern. Royal Blue. Ich hasse es. Und einem dreifachen Streifen an den Ärmeln im Stil von der ein oder andere kennt vielleicht die Northwestern Wildcats. Deswegen Northwestern Style. Weiße Hosen mit blauen Streifen und Socken und einen einfarbig blauen Helm. Keine Regel ohne Ausnahme. Seltsamerweise trug die Ostmannschaft dunkle Heimtrikots, obwohl das Team der Gastgeberstadt, die Los Angeles Rams, zur Western Conference gehörte. Muss man nicht verstehen. Vom Januar 67 bis Januar 70 trugen beide Mannschaften goldene Helme mit dem NFL-Logo an den Seiten. Die Eastern-Mannschaft trug einen rot-weiß-roten Dreistreifen, die Western-Mannschaft einen ähnlich blau-weiß-blauen Dreistreifen. Die Spieler brachten ihre eigenen Spielhelme mit nach Los Angeles, die dann für den Wettbewerb mit Farbe besprüht und verziert wurden. Das wüsste ich wohl. Für das Spiel 1970 trugen die Helme das 50 NFL-Logo, das an das 50-jährige Bestehen der Liga erinnern sollte. In den ersten Jahren des AFC-NFC Pro Bowl trugen die Spieler noch nicht ihre eigenen Helme. Die AFC All-Stars trugen einen einfarbig roten Helm mit einem weißen A darauf, während die NFC-Spieler einen einfarbig weißen Helm mit einem blauen N darauf trugen. AFC, N, NFC. Die roten Helme der AFC wurden mit weißen Trikots und roten Hosen kombiniert, während die weißen Helme der NFC mit blauen Trikots und weißen Hosen kombiniert wurden. Ja, und ab 79 trugen die Spieler dann die Helme ihrer oder ihre eigenen Helme, die ihrer eigenen jeweiligen Mannschaft. Zwei Spieler mit der gleichen Nummer, die in den Pro Bowl gewählt wurden, tja, was nun? Die konnten dem Spiel beide die gleiche Nummer tragen. Beim Pro Bowl 2008 gab es ein einzigartiges Beispiel dafür, dass mehrere Spieler desselben Teams in einem Pro Bowl die gleiche Nummer trugen. Für das Spiel trugen die Spieler der Washington Redskins Tackle Chris Samuels, Tight End Chris Cooley und Long Snapper Ethan Albright alle die Nummer 21. Fängt ja schon mal an, dass das eine Nummer ist, die normalerweise gar nicht für ihre Position passt. Aber das hatte einen ganz besonderen Hintergrund. Sie trugen die 21 in Erinnerung an ihren Teamkollegen Sean Taylor, der während der Saison 2007 ermordet worden war. Am 7. Oktober 2013 enthüllte Nike die Trikots für den Pro Bowl 2014, wobei sich herausstellte, dass die rot-weiß-blauen Farben, die die Spieltrikots während ihrer gesamten Geschichte trugen, für das Spiel nicht verwendet werden würden. Da das NFC-AFC-Format zwischen 2014 und 2016 nicht verwendet wurde, trug in den drei Teamspielen ein Team ein weißes Trikot mit leuchtendem Orange und das andere Team ein graues Trikot mit, ich sag mal, so einem Neongrün, Neongelb. Diese neuen Trikots wurden von den Fans und auch von den Sportjournalisten gleichermaßen, ich sag mal, gemischt bewertet. Wobei einer sogar sagte, das sieht ja aus, als wenn ich hier Oregon gegen Oklahoma State spielen würde. Also Gelb-Grün gegen Orange-Weiß. Seit 2017, als das Conference-Format wiederhergestellt wurde, dazu komme ich gleich noch, verfolgte die Liga einen ganz ähnlichen Ansatz wie die NFL in ihrer Color Rush-Initiative, bei der Trikots, Hosen und Stutzen alle eine einheitliche Farbe hatten. So machte man das dann, das klassische Rot für die AFC, das Blau für die NFC. Mit der Umstellung auf das Format der Pro Bowl Games im Jahr 2023 tragen die Spieler jetzt natürlich nicht mehr die Standard-Football-Trikots, keine Helme, keine Shoulderpads. Stattdessen rote AFC oder blaue NFC Hemden und graue Shorts oder Hosen. Dazu der heutzutage übliche Swag, Caps, Pulswärmer, Sleeves, Tights, was man alles so nicht braucht. Weiter in der Geschichte oder in der Historie. In der Offseason setzte sich die NFL Players Association für die Beibehaltung des Pro Bowls ein. Ich bin immer noch dabei, dass Goodell gesagt hat, Leute, wenn hier 13 nicht was passiert, dann war's das. Also die NFL Players Association sagte, nee, weitermachen. Und sie handelte mit dem Commissioner mehrere Regeländerungen für das Spiel 2014 aus. Unter anderem sollten die Teams nicht mehr in der AFC gegen NFC antreten, sondern von Kapitänen in einem Fantasy-Draft ausgewählt werden. Für das Spiel 2014 wurden Jerry Rice und Deion Sanders als Alumni-Captains gewählt, während ihre aktiven Captains Drew Brees und Robert Quinn waren. Die arbeiteten mit Jerry Rice zusammen und Jamaal Charles bzw. J.J. Watt, die gehörten zu Deion Sanders. Wo ich jetzt gerade bei Captains und sozusagen Führungspersonal bin. Wer sind denn die Coaches im Pro Bowl? Wenn der Pro Bowl nach dem Super Bowl stattfand, wurden traditionell die Head Coaches der Mannschaften ausgewählt, die vor dem Super Bowl in den AFC und NFC Championship Games unterlegen waren. Also die jeweils zwei Platzierten in ihrer Conference. Von 78 bis 82 wurden die Head Coaches des bestplatzierten Divisionsmeister, der in der Divisional Playoff Round verloren hatte, ausgewählt. Also das andere war ja auch zu einfach, ne? Da müssen wir jetzt mal wieder ein neues Prozedere einführen. Ich muss einen Schluck trinken. Und so machte man dann auch weiter. Für den Pro Bowl 1983, da waren es dann wieder die Head Coaches, die in den Conference Championships Game verloren hatten. Beim Pro Bowl 99 musste der Head Coach der New York Jets, Bill Parcells, nach der Niederlage seines Teams gegen die Denver Broncos am AFC Championship Game aus gesundheitlichen Gründen absagen. Warum ich das erwähne? Er wurde vertreten von einem Assistant Coach. Aber wer ist denn bitte Bill Belichick? Haha, der hat ihn also vertreten. Der Pro Bowl 2009. Das war das Wochenende zwischen den Conference Championship Games und dem Super Bowl, also wieder vor dem Super Bowl, wurde das Team mit der besten regulären Saisonbilanz, das in der Divisional Playoff-Runde verloren hatte, von seinem Trainerstab zum Pro Bowl der jeweiligen Conference ernannt. Das war schon mal der Fall zwischen 78 und 82. Dieses Verfahren blieb dann bis 2013. Von 2014 bis 2016 kamen die Pro Bowl Coaches von den beiden Teams mit den besten Bilanzen, die in den Divisional Playoffs verloren. Beim Pro Bowl 2015, als John Fox nach der Playoff-Niederlage gegen Indianapolis seinen Job bei Denver aufgab, übernahm John Harbaugh aus Baltimore. Und im darauffolgenden Jahr übernahm Green Bays Assistant Coach Winston Moss das Amt, weil Mike McCarthy aus Krankheitsgründen zurücktrat. So, aber nun mal Butter bei die Fische. Wie kommt man denn als Spieler überhaupt in den Pro Bowl? Trotz des geringen sportlichen Werts des Spiels selbst, also das Spiel selber, so rum falsch betont, der sportliche Wert des Spiels selbst ist ja vernachlässigenswert. Aber trotzdem ist der Pro Bowl eine relativ große Sache. Ein Spieler, der auf diese Liste, aufgenommen wird, gilt es als einer der Besten auf seiner Position. Und das hilft dem Bekanntheitsgrad, das kann zu lukrativen Verträgen und Werbemöglichkeiten führen. Bestimmt wird das Ganze durch Abstimmung. Die Abstimmung der Fans macht dabei ein Drittel des Pro Bowl-Prozesses aus, während die Stimmen der Spieler und Trainer die restlichen zwei Drittel ausmachen. Drei Drittel, ein Ganzes, ne? Ja, Mathe im Waschsalon. Alle drei Drittel haben dabei das gleiche Gewicht. Also, eine Stimme eines Coaches oder Spielers ist nicht mehr oder weniger wert als die eines Fans und umgekehrt. Die Abstimmung der Fans beginnt in der Regel in der letzten Saisonhälfte und endet vor den letzten Spielen der regulären Saison. Erst danach geben Spieler und Trainer ihre Stammzettel ab. Und die Mannschaftsausstellungen werden dann in der Regel Mitte Dezember, Anfang Januar festgelegt. Den Fans eine Stimme bei der Auswahl der Spieler für den Pro Bowl zu geben, smart move, beliebte Ergänzung des Verfahrens. Aber die hat auch ihre Nachteile. Die Anzahl der Stimmen, die ein Fan abgeben kann, ist unbegrenzt. Und seitdem es die Online-Abstimmung gibt, ermöglicht es bis begeisterten Anhängern, die Wahlurnen zu Gunsten ihrer Mannschaften zu füllen. Insgesamt werden 44 Spieler je Conference gesucht, also 88 insgesamt. Dabei ist die Zahl pro Position ganz genau festgelegt, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Jeweils drei Quarterbacks, Wide Receiver vier, Tight Ends zwei, drei Tackles, drei Guards, zwei Center, ein Fullback, vier Cornerbacks, vier Linebacker und so weiter. Die NFL ist übrigens die einzige US-Profiliga, die ihre All-Star-Teams durch die Abstimmung von Fans, Trainern und Spielern gemeinsam bestimmt. Die NFL war auch die erste professionelle Sportliga, die 1995 einen All-Online-All-Star-Wahl anbot. Und ab 2011 konnte man auch über einen entsprechenden Button direkt über Facebook abstimmen. Bis dahin musste man seine Stimme per Post abgeben. Durch die Online-Abstimmung geriet das Ergebnis aber, wie eben schon angesprochen, ja, in Schieflage. Die NFL, die wird Jahr für Jahr von den Fans aus der ganzen Liga regelrecht mit Stimmen bombardiert. Die versuchen, die Fans ihren Lieblingsspielern am Ende der Sache eine Kosten der Sache der Saison eine kostenlose Reise zum Pro Bowl zu verschaffen. Bombardieren als Stichwort. Tja, durch die Online-Abstimmung kannst du ja nahezu mühelos mehrfach für deinen Lieblingsspieler abstimmen. Die Mittagspause kann man dafür ganz hervorragend nutzen. Kannst dich da auch mit deinem Mobiltelefon abstimmen, also auf dem stillen Örtchen. Was hast du denn so lange auf dem Pott gemacht? Pro Bowl abgestimmt. Das machen andere anders. Also die NBA zum Beispiel, die reglementiert das Fanvoting dahingehend, dass man nur einmal pro Tag seine Stimme abgeben kann. Also du kannst immer noch mehrfach für, was weiß ich, Detlef Schrempf wählen, aber nur einmal pro Tag. Dementsprechend ist das Fanvoting in einem Drittel doch schon sehr eine Popularitätsgeschichte. Da wird eher auf die üblichen Verdächtigen, auf die spektakulären Spieler wie, was weiß ich, Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Defensive End oder Cornerback geguckt. Und dementsprechend werden die auch gewählt. Da sieht sich doch keiner ernsthaft gesagt die Arbeit der O-Line an, um entscheiden zu können, Mensch, hat jetzt der linke Tackle von Cleveland oder der rechte Guard von Los Angeles es eher verdient, in den Pro Bowl zu kommen. Und obwohl Spieler ja eigentlich schon ganz ordentlich verdienen, es gibt auch einen finanziellen Anreiz, in den Pro Bowl gewählt zu werden. Das hat sich im Laufe des Spiels, im Laufe der Jahre recht ansehnlich entwickelt. Und Sieger und Verlierer bekommen etwas ausgezahlt. Als man anfing mit der ganzen Geschichte 1971, also mit Prämien, da gab es für den Gewinner $2.000, für den Verlierer des Pro Bowls 1.500. 1990 waren es dann schon 10.000 bzw. 5.500. 2016 55.000 für den Sieger, 28.000 für die Niederlagen, für den Unterlegenen. 2020 70.000 für den Gewinner, 35.000 für den Verlierer. Und mittlerweile ist man bei 84.000 für den Sieger und $42.000 für den Unterlegenen angekommen. Nochmal zum Fanvoting. Obwohl wir mittlerweile dank der Technologie, Stichwort Handy, Computer etc., noch nie so viel Zugang zu Football wie zuvor hatten, das hilft nicht unbedingt. Also die Fans haben bei der Wahl deshalb eher mehr statt weniger Scheuklappen auf. Damit wird die Wahl ja borderline lächerlich. Da schaffen es Spieler aufgrund ihrer Popularität zum All-Star-Status, obwohl die vielleicht gar nicht so gut gespielt haben wie jemand anders auf der Position. Oder vielleicht sind die aufgrund ihrer schlechten Leistung sogar auf der Bank gelandet. Denen gegenüber werden verdiente Spieler ignoriert, weil die sich nicht im richtigen Moment ins Rampenlicht gestellt haben. Und obwohl mehr Menschen als je zuvor die NFL verfolgen, ich erwähnte es kürzlich, Zuschauerschnitt pro Spiel momentan 17,5 Millionen Zuschauer, scheinen sich die Fans viel leichter von der, ich sag mal, Hype-Maschine verleiten zu lassen. Popularität, Medien- und Online-Präsenz, ja, selbst die Werte im Madden-Videospiel fließen damit ein. Und das überwiegt dann natürlich oftmals die spielerische Substanz und auf dem Platz zählt, sprich das, was da auf dem Platz eigentlich abgeliefert wird. Und was möglicherweise auch eine Rolle spielt, die Größe des jeweiligen Marktes, in dem sich das NFL-Team befindet. Also ein Team in New York oder LA, die haben natürlich eine ganz andere Medienpräsenz als meinetwegen ein Team in Buffalo oder Green Bay. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, das ist einfach eine Zahlengeschichte. Wie viele Menschen leben in LA, leben in New York? Wie viele Menschen leben in Buffalo oder Green Bay? Das wäre jetzt alles nicht so das ganz große Problem, wenn der Pro Bowl nicht noch immer etwas bedeuten würde. Bei einigen Spielern sind Vertragsverlängerungen an die Teilnahme des Pro Bowl geknüpft. Das kann ihnen also viel Geld wert sein, ausgewählt zu werden. Und ganz zu schweigen von den Boni, die der Spieler für ihre Teilnahme erhält. Naja, und wie gesagt, vor Ort gibt es dann auch ein bisschen Kleingeld. Die Bezeichnung Pro Bowler in Verbindung mit dem Namen eines Spielers, tja, die verleiht ihm natürlich einen gewissen Hauch von Legitimität. Das hat auch so ein bisschen was Mystisches an sich. Wenn jetzt so ein Kommentator beim Spiel sagt, da kommt, was weiß ich, Andy Zenger, Pro Bowler auf der Position des Wide Receiver, das heizt die ganze Geschichte natürlich noch viel mehr an. Ach, guck mal hier, da. Das ist der Pro Bowler, Hans Beimer. Der hat gerade seinen Cornerback da, den Andy Zenger, geschlagen. Tja, damit wird das Ganze natürlich immer mit so einem kleinen Sternchen versehen. Ja, der hat ja auch gegen den Pro Bowler gespielt, nicht? Also, der ist Pro Bowler. Das muss ja ein großartiger Move gewesen sein, wenn der den geschlagen hat. Der durchschnittliche Fan entschuldigt das schlechte Spiel dieser Spieler und wählt sie in der nächsten Saison wieder in den Pro Bowl. Schließlich war der ja schon mal da. Da hat sich ja nicht so viel getan. Naja, das ist jetzt so, als wenn man heimische Sommerfrüchte im Winter kauft. Die sehen natürlich nicht mehr so gut aus wie im Sommer. Aber da war ja mal was. Der Apfel, die Birne, das hat ja mal gut ausgesehen. Aber ja. Ihr seht schon wieder schräger Vergleich. Die Bauernnummer da draußen geht auch am Waschsalon nicht spurlos vorbei. Aber mal ernsthaft, erinnert sich irgendjemand daran, ob jemand aus dem Pro Bowl 2014 eher aufgrund seines Rufs oder aufgrund seiner Verdienste dorthin gekommen ist? Natürlich nicht. Das ist nur eine weitere Pro Bowl-Teilnahme. Und wenn man die jetzt alle aufzählt, dann sieht das natürlich sehr überzeugend aus. Pro Bowler in den Jahren, bla 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 bla. Wie können wir denn den Spieler bei dieser Anzahl von Pro Bowls nicht in die Hall of Fame aufnehmen? Also, niemand erinnert sich daran, wie viele Pro Bowls ein Spieler im Laufe seiner Karriere warum erreicht hat. Da steht einfach nur so und so viele Male Pro Bowl. Aber man muss jetzt auch so weit, andersrum, man muss jetzt auch den Fans mal ein bisschen was Gutes tun, an denen alleine liegt es natürlich nicht. Die machen ja nur ein Drittel aus. Das Votum der Spieler und Coaches, das ist mindestens genauso bemerkenswert. Denn gucken wir doch mal hin. Die Coaches, die ackern wie die Bestussten, hätte ich fast gesagt. Die leisten irre viele Stunden im Büro. 18-Stunden-Tag im Büro schlafen, das ist Satz während der Saison. Die sind jede wache Stunde da und wie gesagt, vielleicht auch jede schlafende Stunde. Die stellen jede Woche Spielpläne zusammen, analysieren das eigene und das jeweils gegnerische Team bis zum Stillstand der Pupillen. Die basteln am Death Chart, kümmern sich um die Verletzten, was kann man wie machen, informieren sich vor allem auch über die kommenden Gegner und wer dessen jüngste Tendenzen. Ganz ehrlich, wie soll da noch die Zeit bleiben, die 44 besten Spieler ihrer jeweiligen Conference objektiv beurteilen zu können? Arbeitswütige Coaches, die wissen mitunter noch nicht mal, gegen wen sie nächstes Mal spielen. Also da heißt es dann in der Pressekonferenz, ja, zunächst geht es jetzt gegen die Steelers und in der Woche drauf muss ich nachgucken. Die leben in ihrer eigenen, also die Coaches in ihrer eigenen kleinen, in sich geschlossenen Blase. Die sind auf ihr Team fokussiert, die haben Tunnelblick. Die haben unter der Woche keinen zeitlichen Leerlauf, wo sie sich dann mal nicht mit dem unmittelbar relevanten Team oder Gegner beschäftigen. Die haben keinen zeitlichen Leerlauf, wo sie dann sagen, Mann, ich gucke jetzt mal, was im Rest der Liga so los ist. Dafür haben sie weder Zeit noch werden sie dafür bezahlt. Stellt euch das mal vor. Sorry, lieber Owner. Gameplan dieser Woche hatte Löcher, deswegen haben wir verloren. Aber ich habe mich um Promo-Roster gekümmert. Da kommt dann ganz schnell Lotto King Karl und Roberto Blanco um die Ecke und singt, da ist die Tür, mein Freund. Sprich, das macht kein Coach so, wie es theoretisch mal angedacht wurde. Solange ein Coach mit seinem Team nicht während der Saison gegen die anderen spielen muss oder es sich nicht um einen Spieler aus seinem eigenen Team handelt, weiß der doch nicht, was da sonst in der Liga los ist. Also jedenfalls nicht qualifiziert. Und ich sag mal, wenn ich jetzt Wide Receiver Coach bin, was weiß ich denn, was im Line-Bereich abgeht? Und bei den Spielern, ja, da ist es ganz ähnlich. Die benötigen doch auch jede Menge Zeit, zu viel Zeit, um sich selbst zu verbessern, ihren kommenden Gegner zu analysieren, zu beobachten. Auch die haben nicht die Zeit. Weißt du was, wir spielen diese Woche gegen was weiß ich, St. Louis, aber ich gucke mir mal an, wie der Cornerback von Houston so ist. Hä? Was soll er das denn machen? Die Spieler, die gucken vielleicht SportsCenter und wenn sie abends zu Hause sind, die Spiele von in der Primetime. Also nicht Deion Sanders, sondern die Uhrzeit. Ja, die sehen das vielleicht, aber dann natürlich nicht mit derselben Intensität, als wenn sie sich jetzt einen Gamefilm ansehen. Die sehen sie nicht das detaillierte Hin und Her im Linienbereich zwischen Offense und Defense an, nur um herauszufinden, ob der Offense Guard, der, was weiß ich, meinetwegen Eagles wirklich in Pro Bowl gehört. Die wissen, Stichwort auffällig, dass der Center der Eagles, Kelce, der ist ganz entscheidend für den Erfolg von Hurts und seinem Tush-Push, aber das war's dann auch schon. Im Grunde genommen werden also die Pro Bowl-Roster durch diese drei verschiedenen Abstimmungen ausgewählt, von denen aber keine in der Lage ist, eine genaue und fundierte Entscheidung zu treffen. Das Votum der Fans wird oft durch den Medienrummel um ein heißes Thema in die Irre geführt und die Coaches und Spieler, ja, wie gesagt, die haben weder die Zeit noch die Lust, die Spieler einer ganzen Liga richtig zu bewerten. Die sind damit beschäftigt, Footballspiele gewinnen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dennoch kann die Stimmen dieser drei Gruppen den Unterschied zwischen Tausenden von Dollars für den Spieler ausmachen. Eine Reise zum Pro Bowl und eine Art, wie gesagt, mystischen, legendären Ruf. Das ist ein Pro Bowler. Dieser Ruf hält mitunter jahrelang und im besten Fall ebnet er den Weg in die Hall of Fame. Ja, also ehrlich gesagt, da ist doch jede Menge Schein und Sein oder mehr Schein als Sein involviert, inklusive der vertraglichen Optionen. Denn die Teilnahme am Pro Bowl, die gilt zweifelsohne als Ehre, aber prestigeträchtiger sind die All-Pro-Teams. Und das ist ein Unterschied. Ein All-Pro und ein Pro-Bowler sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Warum? All-Pro ist eine Auszeichnung für die besten Spieler auf jeder Position während einer Saison. Die All-Pro-Spieler werden in der Regel von Presseorganisationen ausgewählt, die eine All-Pro-Mannschaft zusammenstellen, die aber im Gegensatz zum Pro Bowl nur auf dem Papier existiert. Die spielen nicht. Das sind mindestens 22 Spieler, 11 Offense, 11 Defense, sowie weitere verschiedene Spieler der Special Teams. In der Vergangenheit wurden auch andere als wichtig anerkannte Ligen wie die American Football League der 60er Jahre oder die AAFC der 40er Jahre bei der All-Pro-Auswahl berücksichtigt. Seit den frühen 20er Jahren werden die All-Pro-Teams traditionell aus Umfragen von Sportjournalisten zusammengestellt, die jeweils einzeln abstimmen. Nach Befragung der Journalisten werden die Stimmen ausgezählt und die ausgewählten Spieler bestimmt. Und die Ergebnisse werden dann veröffentlicht. Heute meist online oder in verschiedenen Sportübertragungen wie SportsCenter oder. Einige Organisationen veröffentlichen zwei All-Pro-Listen, ein First All-Pro-Team und ein Second All-Pro-Team, was auch gleichzeitig eine Wertung als sich als solche ist. Jeder Spieler, der in die erste Mannschaft eines der Teams gewählt wird, gilt als All-Pro und landet im NFL Record and Factbook, also der offiziellen, ich sag mal, Statistikbibel der NFL. Die AP, die Associated Press und ihre All-Pro-Mannschaft, die sind heute eigentlich die am bekanntesten. Diese AP-Auswahl, die hat auch eine erste und eine zweite Mannschaft, die wird von einem nationalen Gremium aus 50 NFL-Journalisten getroffen. Zu den anderen Umfragen gehören die United Press International All-Pro-Umfrage. Die gab es beginnend in den 40ern und wurde in verschiedenen Formen bis 1997 fortgesetzt. Außerdem gab es in der Vergangenheit das All-Pro-Team der Newspaper Enterprise Association. Was für ein Wort. Newspaper Enterprise Association. Geht doch. Die wurde 1966 ins Leben gerufen und wird auch bis heute jährlich veröffentlicht. Die Pro Football Writers Association Mannschaft wird von mehr als 300 akkreditierten nationalen Medienvertretern, die über die NFL berichten, ausgewählt. Die NFL selbst stellte ab 1931 offizielle All-Pro-Listen zusammen, gab diese Praxis aber bereits 1942 wieder auf. Seit 2022 gibt es aber auch noch The Players All-Pro-Team. Das besteht ausschließlich von den NFL-Spielern selbst gewählten. Die Ernennung zum All-Pro, das ist jetzt nichts Offizielles, wird auch nicht von der NFL formell sanktioniert, gilt aber im Allgemeinen als das prestigeträchtigere, als die prestigeträchtigere Auszeichnung als der Pro Bowl. Denn die Leute, die hier wählen, die beschäftigen sich schon von Berufswegen mit den Spielern. Also es werden auch mindestens doppelt so viele Pro Bowler, Stichwort Ersatzspieler, ausgewählt wie Plätze für das erste und zweite All-Pro-Team zusammen. Wie gesagt, der Pro Bowl wurde 2010 dauerhaft auf die Woche vor dem Super Bowl verlegt, um sicherzustellen, dass der Super Bowl immer das letzte Spiel in der Saison ist. Im Super Bowl stehen technisch gesehen die besten Mannschaften der Saison. Deren Spieler sind aber nicht Teil des Pro Bowls oder zumindest nur auf dem Papier. Aktiv werden diese durch Ersatzspieler ersetzt. Gleiches gilt für verletzte Spieler, die werden auch ersetzt. Sowohl die ursprüngliche Auswahl als auch der Ersatzspieler werden als Mitglied des Pro Bowl-Kaders des jeweiligen Jahres geführt. Für die All-Pro-Liste gibt es keine Stellvertreter. Also, wenn der erste und zweite kaputt sind, dann stehen da meinetwegen auf der Position des Left Tackle stehen auf einmal drei Namen. Ich lese auch immer wieder in den Kommentaren, dass Pro Bowl-Nominierungen wichtig seien für die spätere Aufnahme in den Hall of Fame. Gut, dafür habe ich jetzt keinen konkreten Beweis, kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich wage mal zu behaupten, das ist jetzt auch so eine Art Missverständnis. Denn der Auswahlprozess, um in die Hall of Fame zu kommen, der spricht jetzt nicht für diese Annahme. Jeder Fan kann zwar einen Spieler, Coach oder Mitwirkenden, der mit dem Football, mit dem Profi-Football verbunden ist, nominieren, indem er einfach an die Pro Football Hall of Fame schreibt. Einzige Einschränkung ist, Spieler oder Coach müssen mindestens 5 Jahre im Ruhestand sein, bevor sie berücksichtigt werden können. Jede eingegangene Nominierung eines in Frage kommenden Kandidaten wird bearbeitet und an den Auswahlausschuss der Hall of Fame weitergeleitet. Also, eine Nominierung hat nichts mit der letztlichen Abstimmung zu tun. Das Auswahlkomitee der Pro Football Hall of Fame, das hat die wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die neu in die Hall of Fame aufgenommenen Spieler zu den Besten gehören, die der Sport hervorgebracht hat. Dieses Komitee besteht aus insgesamt 50 Mitgliedern. Im Einzelnen sind das jeweils ein Medienvertreter aus jeder Pro-Football-Stadt. Lediglich New York und Los Angeles haben zwei, weil es da auch zwei Teams gibt. Die Kommission kann außerdem aus bis zu oder besteht außerdem aus bis zu 17 sogenannten At-Large-Selectors bestehen. Das sind bedeutende aktive Mitglieder der Medien oder Personen, die eng mit dem Profi-Football verbunden sind, sowie aus einem Vertreter der Pro Football Writers of America. Somit kommen wir auf 50. Alle Ernennungen sind unbefristet und werden jährlich durch einen Mehrheitsbeschluss des Kuratoriums der Hall of Fame bestätigt. Und da kommen wir jetzt zur Quintessenz des Ganzen. Dieses 50-köpfige Komitee aus Fachleuten, aus Journalisten und so weiter, die wissen natürlich um den Unterschied zwischen dem Pro Bowl und dem All-Pro. Die sind möglicherweise sogar selbst an der All-Pro-Wahl beteiligt gewesen. Also es ist für mich persönlich absolut müßig zu diskutieren. Ist jetzt auf der Position des Wide Receivers, was weiß ich, Dickie Hoppenstedt oder Hans Meiner der bessere? Ansichtssache, bei der die Fanbrille, ja, ich glaube mal, schon ein ziemliches Gewicht hat. Ich bin da ja auch nicht frei von. Also, ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich hier jemanden von der dunklen Seite des Mondes loben würde, wenn sich das nicht absolut vermeiden lässt. Alleine, dass ich das hier schon anspreche, finde ich schon ganz großartig. Und da jeder für sich unbeobachtet seine Fanstimme für den Pro Bowl abgeben kann, wird da wohl so mancher nicht immer so ganz objektiv abstimmen. Bekommt ja keiner mit, wie ich abgestimmt habe, ne? Ja. Aber der Auswahlprozess, das ist jetzt nicht das einzige Problem, mit dem der Pro Bowl dieser Tage konfrontiert ist. Es gibt noch ein größeres Problem. Es interessiert sich immer weniger dafür. Und selbst die Spieler sind nicht mehr mit dem Feuereifer wie früher dabei. Um jetzt hier gar nicht erst in unruhige Gewässer zu kommen, Stichwort Purdy MVP und so, nehme ich mal ein Beispiel aus vergangenen Jahren. 2017. Da meldete sich die NFL bei Trevor Siemian. Diggi, du bist zum Pro Bowl eingeladen. Siemian war damals Quarterback der Broncos mit gar nicht mal so beeindruckenden Statistiken. Platz 24 bei den Passing Yards. Platz 22 bei den Passing Touchdowns. Platz 20 bei den Yards pro Versuch. Platz 20 insgesamt bei den Touchdowns und Platz 23 im Quarterback-Rating. Und der wurde zum Pro Bowl eingeladen, einer Veranstaltung für die besten Spieler im Profi-Football. Zumindest technisch. Die Quarterbacks der AFC, die 2017 von Spielern, Fans und Coaches gewählt wurden, das waren Tom Brady, Derek Carr und Ben Roethlisberger. Brady, der bereitete sich gerade auf den Super Bowl vor. Also der hatte geringfügig Besseres zu tun. Und selbst in den seltenen Jahren, in denen die Patriots nicht mit ihm im Super Bowl spielten, war der Pro Bowl jetzt nicht so auf seiner Prioritätenliste ziemlich weit oben. Bis 2009 wurde er jedes Jahr ausgewählt, hat aber seit 2005 nicht mehr gespielt. Also im Pro Bowl. David Carr, der hatte sich damals das Bein gebrochen. Und Roethlisberger, der lehnte die Teilnahme ab, weil er letzte Woche im AFC Championship Game gespielt hatte. Der wollte nicht nochmal wieder rauskommen. Und so landete die NFL dann schließlich bei Siemian als Ersatzspieler. Das war aber noch nicht das Peinlichste an der Geschichte. Also, dass der überhaupt eine Einladung zum Pro Bowl erhielt. Sondern seine Begründung war das Interessante. Der hat sich 4 Tage nach der Saison der Schulteroperation unterzogen. Der konnte gar nichts werfen. Da hat die NFL wohl gerade Heyabutzi gemacht und sich nur auf Zahlen verlassen. Also, nächster. Man fragte Tyrod Taylor, ebenfalls verletzt. Und dann landete man bei Philip Rivers. Philip Rivers führte die NFL in der Saison mit 21 Interceptions an. Tja, berührt ist geführt, Bestwert ist Bestwert. Ne? Man muss die Statistiken nur passend interpretieren. Zahlen lügen ja bekanntlich nicht, ne? Weiß Bescheid. Um die 88 Plätze für den Pro Bowl 2017 zu besetzen, musste die NFL 123 Spieler befragen. Das ist fast genug, um eine dritte 44er-Truppe aufstellen zu können. Aber immerhin auch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. In 2016 bedurfte es 133 Einladungen, um diese 88 Plätze zu besetzen. Also das zum Thema Bedeutung einer Pro Bowl-Nominierung. 2017, da wollte man mal mit dem Pro Bowl mal wieder durch die Gegend ziehen. Man erwog seitens der NFL das Spiel im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, Brasilien, auszutragen. Das wäre das erste Mal gewesen, dass das All-Star-Game außerhalb der Vereinigten Staaten ausgetragen worden wäre. Man hat aber auch noch andere Gedanken. Spielen wir den Pro Bowl vielleicht in Mexiko oder in Deutschland, um so internationale Märkte zu erschließen? Kein Spruch. Letztlich wurde es dann aber doch das gerade neu oder frisch renovierte Camping World Stadium in Orlando, Florida. Orlando setzte sich gegen Brasilien durch. Die waren offensichtlich nicht mehr bis in die finale Abstimmungsrunde vorgedrungen. Andere Gegner waren Honolulu, der Super Bowl-Austragungsort Houston und eine Bewerbung aus Sydney, Australien. Am 1. Juni 2016 gab die Liga bekannt, dass sie das alte Conference-Format, also AFC gegen NFC, wiederherstellen würde und schickte die Team-Captains wieder in ihre verdiente Rente. Nachdem der Pro Bowl von 2016 bis 2019, wie gesagt, in Orlando ausgetragen wurde, fiel er 2020 wegen Covid aus und fand 21 und 22 im Allegiant Stadium in Las Vegas statt. Dieses Jahr geht es wieder nach Orlando. Ja, das sind hier alles nette und relativ warme Orte, aber es ist eben nicht Hawaii. Und diese eine Insel, Hawaii, nicht Sylt, hat ihren ganz besonderen Reiz. Da kommt so gut wie nichts anderes gegen an. Florida, das ist ja sozusagen das Malle der Amerikaner, ne? Mallorca. Da fährt man schon mal selbst hin. Aber Hawaii? Tja. Neben dem mangelnden Interesse der Spieler ist auch das Interesse der Fans, wie gesagt, stark zurückgegangen. Jahrelang konnte die NFL sich darauf verlassen, Stichwort Hawaii, dass die Zuschauer den bedeutungslosen Pro Bowl auch dann noch gesehen haben, wenn sie sich darüber eigentlich beschwerten. 2014 hatte das Spiel die schlechtesten Einschaltquoten seit 5 Jahren. Aber das waren immer noch mehr TV-Zuschauer als die Major League, NBA und NHL All-Star Games sowie alle MLB, also alle Profi-Baseballspiele außerhalb der finalen World Series, alle NBA-Spiele außerhalb der Finals und sogar mehr als die meisten Stanley Cup-Spiele, das Finale der Profi-Eishockey-Liga. Der Pro Bowl 2015 war jedoch eines der am wenigsten gesehenen Spiele aller Zeiten und wurde in den Einschaltquoten von einer Live-Aufführung von Grease auf Fox übertroffen. You're the one that I want. Die Einschaltquoten waren niedriger als bei jedem Monday Night Football Spiel der Saison, einschließlich des Spiels zwischen den 5 und 8 Lions und den 4 und 9 Saints in Woche 15 jener Saison. Und niedriger als bei den meisten Thursday Night Football Spielen, einschließlich des 31-10-Sieges der Bengals gegen die Browns. Schon vor dem Einbruch der Einschaltquoten hatte die NFL geradezu verzweifelt versucht, das Faninteresse an dem Spiel erneut zu wecken. Man kündigte so für den Pro Bowl 2023 eine ja eigentlich lang erwartete Liste an Änderungen an diesem All-Star-Event an. Auch wenn das im Ergebnis sicherlich einige überrascht hat. Die NFL kündigte an, dass das Ganze. Dieses Touch-Football-Spiel, das interessiert ja sowieso keinen mehr. Also ja, die haben eine volle Klamotte an, aber stattdessen machen wir das jetzt mal ganz anders. Die spielen Flag Football. AFC gegen NFC im Flag Football. Die Liga hatte in der Offseason 2022 daran gearbeitet, den Pro Bowl zu verbessern und mit Spielern und Führungskräften darüber gesprochen, wie man das Spiel und die Woche spannender gestalten könnte. Flag Football, tja, das ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Expansion der Liga. Gefahrlos in Sachen Gehirnerschütterung etc. Im Sommer 2022 gab Flag Football sein Debüt bei den World Games und wie wir wissen, mittlerweile ist der Sport olympisch. Das hängt sicherlich auch mit den zahlreichen Bemühungen der NFL in Sachen Flag Football rund um den Globus zusammen. Der Pro Bowl hatte, wie schon vereinzelt angesprochen, in den letzten Jahren verschiedene Formen angenommen. Immer mit dem Bestreben, ihn attraktiver zu machen. Wie gesagt, bei den drei Pro Bowls zwischen 2014 und 2017 gab es nicht das Format AFC gegen NFC, sondern Fantasy Draft mit Hall of Famern wie Jerry Rice, Michael Irvin, Chris Carter und Deion Sanders. Aber die spielten natürlich nicht. Die Veranstaltung diente auch als Übungsfeld für mögliche Regeländerungen. 2022 führte die Liga beim Pro Bowl die Spot-and-Choose-Methode für den Beginn der Halbzeiten ein. Spot-and-Choose statt Kickoffs. Also, such dir eine Stelle und entscheide dich, frei übersetzt. Der Gewinner des Münzwurfs hatte bei dieser Spot-and-Choose-Methode die Möglichkeit, den Ball an einer beliebigen Stelle auf dem Spielfeld zu platzieren und dabei die Richtung, in der die Offense spielt, festzulegen. Alternativ konnte man sich entscheiden, ob die Offense oder Defense von der festgelegten Stelle starten soll. Der Verlierer des Münzwurfs hat zu Beginn der zweiten Halbzeit die erste Wahl zwischen den beiden Möglichkeiten. Diese Spot-and-Choose Methode wurde übrigens von den Baltimore Ravens bei der NFL eingebracht. Das war 2022. Das haben die sich in New York nicht alleine ausgedacht. Die Pläne für den Pro Bowl 2023 und auch 2024, die waren wahrscheinlich die ehrgeizigsten der Liga. Alles auf links gedreht. 8 verschiedene Geschicklichkeitswettbewerbe und 3 7 gegen 7 Flag-Football-Spiele, verteilt auf 2 Wettkampftage. Für die Geschicklichkeitswettbewerbe und 2 der 3 Flag-Spiele gibt es jeweils Punkte zu erkämpfen. Die Conference, die den jeweiligen Geschicklichkeitswettbewerb gewinnt, erhält 3 Punkte zur Gesamtpunktzahl ihres Teams dazu. Insgesamt kann man aus all diesen Wettbewerben 3x8 24 Punkte gewinnen. Das Ergebnis aus diesen Wettbewerben ist dann der Eröffnungsspielstand beim Flag-Football-Spiel am Sonntag, dem großen Finale sozusagen. Naja, was sind denn das für Wettbewerbe? Epic Pro Bowl Dodgeball. Dodgeball, also Völkerball. Ein Turnier mit mehreren Runden, an dem 4 Teams mit je 5 Spielern teilnehmen. Es beginnt mit Offense und Defense der jeweiligen Conference und endet mit einem Spiel zwischen AFC und NFC-Siegern der jeweiligen Spiele. Weiter, Blitzrunde. 16 von jeder Conference ausgewählte Spieler treten in 3 Runden gegeneinander an, bis am Ende ein Sieger feststeht. Runde 1 ist Splash Catch, bei der sich Paare aus jeder Conference gegenseitig Wasserballons zuwerfen, wobei der Abstand zwischen ihnen immer größer wird. Diejenigen, die alle ihre Würfe des Partners fangen, die kommen weiter. Dann folgt Lightning Round. High Stakes, bei der die Teilnehmer Punts von einer Jax-Ballwurfmaschine fangen müssen. Und die letzte Disziplin ist Thrill of the Spill, bei der die verbleibenden Spieler jeder Conference auf Ziele werfen, die an einem Eimer befestigt sind, der über dem Kopf des Trainers der gegnerischen Conference hängt. Die erste Mannschaft, die den Eimer über dem Trainer trifft, erhält 3 Punkte für ihre Conference. Alter, Wasserballons werfen, Coach in Swimmingpool, das hört sich alles für mich an wie Kirmes oder Luxus-Kindergeburtstag. Naja, also wenn das kein Grund zum Einschalten oder zum Besuch vor Ort ist, dann weiß ich es ja auch nicht, ne? Nächster Wettbewerb, Longest Drive. 4 Spieler aus jeder Conference machen einen auf Tiger Woods, also Golf. Wer kann einen Golfball am weitesten durch einen Gartenschlauch saugen? Ach nee, der Entwurf wurde abgelehnt. Stattdessen wird der Golfball vom Tee abgeschlagen. 3 Schläger pro Kandidat, der weiteste Schlag, erhält 3 Punkte für seine Conference. Ich bin mir sicher, das Masters in Augusta, Georgia, ist an diesem Wettbewerb ganz besonders interessiert. Um dann mal wieder so ein bisschen dichter am eigenen Sport zu sein, gibt es präzises Passspiel. Die drei Quarterbacks jeder Conference treten in einem einmütigen Präzisionswettbewerb gegeneinander an. Ziel dabei ist es, so viele Ziele wie möglich zu treffen. Was ein Wortspiel. Insgesamt gibt es 10 statische und bewegliche Ziele. Für Ziele gibt es zwischen einem und 5 Punkten, sowie einen 60 Yards entfernten Long Toss Bucket. Also die müssen aus 60 Yard Entfernung in einen Eimer werfen. Der Quarterback, der am Ende die höchste Punktzahl erreicht, hält 3 Punkte für seine Conference. Der Wettbewerb Bester Fang, Best Catch, der findet sogar in 2 Runden statt. Eine Vorrunde am Donnerstag, eine Endrunde am Sonntag. Dabei werden 2 Spieler aus jeder Conference ihre Kreativität, ihren Einfallsreichtum und ihr vor allem Talent beim Fangen des Balles unter Beweis stellen. Die Fans stimmen online über den besten Fang eines jeden Spielers der Conference ab. Und derjenige mit den meisten Stimmen wird am Sonntag im Finale von einer prominenten Jury sein Können erneut unter Beweis stellen. Derjenige, der die höchste Punktzahl erhält, gewinnt. Das ist jetzt aber nicht in der üblichen Spielklamotte mit Helm und Schulterpad, sondern mehr so in Schlüppi und Leibchen. Also voll realistisch. Oder ist das vielleicht eine weitere Regeländerung von der NFL, von der wir bloß noch nichts wissen? Tja. Am Sonntag gibt es dann immerhin Wettbewerbe, die zum Gesamtevent passen. Zum einen den Gridiron Gauntlet. 6 Spieler aus jeder Konferenz treten in einem 4-teiligen Spießrutenlauf an, bei dem sie Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit in Segmenten von 40 Yards Länge unter Beweis stellen. Zum Beispiel beim Breakout muss der Spieler über Wände und unter Tischen hindurch klettern, einen Lauf durch Reifen, Füße hoch, absolvieren und abschließend einen Blockschlitten mit einem Coach darauf über die Ziellinie schieben. Kick, Tack, Toe. Die Kreativabteilung der NFL hat für diesen Namen sicherlich eine Sonderprämie erhalten. Der Kicker, Punter und Longsnapper von AFC und NFC treten dann gegeneinander an oder miteinander, um eine Verbindungslinie aus Feldern zu binden. Also, oder insgesamt 5 Felder zu treffen. Der Erste, der die Herausforderung meistert, erhält die 3 Punkte für seine Conference. Und Move the Chains. 2 Teams aus jeder Conference, Seite an Seite, mit Hilfe von First-Down-Ketten, eine mit Gewichten beschwerte Wand so schnell wie möglich 10 Yards weit ziehen. Die besten 3 Teams in diesem Wettbewerb, bei dem Kraft, Schnelligkeit und Einfallsreichtum unter Beweis gestellt werden, erhalten genau 3 Punkte für ihre Conference. Erwähnte ich, dass ich den Pro Bowl mindestens 20 Jahre nicht mehr gesehen habe? Und damals hatte die immerhin noch Helm und Schulterpad an. Also jetzt, wie gesagt, Schlübbi und Leibchen. Wenn die NFL ein All-Star-Game haben will und wenn der Pro Bowl sinnvoll bleiben soll, dann müssen die einen Weg finden, die angesprochenen Probleme bei der Wahl, bei der Durchführung zu überwinden und diesen ganzen Zirkus beenden. Also das aktuelle System, Abstimmungsprozess ist ja der Grund für diese Waschsalon-Folge. Ja, und auch diese Skill Competition, ich weiß ja nicht, wa? Die Liga muss einen Weg finden, um sicherzustellen, dass in jeder Saison tatsächlich die besten Spieler ausgewählt werden und nicht nur die bekanntesten, beliebtesten oder aufsehenerregendsten. Jeder, der an der Abstimmung teilnimmt, der sollte sich mal ein bisschen Zeit nehmen und so viele Spieler wie möglich unter die Lupe nehmen, die in dieser Saison einen Platz auf dem Roster verdienen. Aber das ist wahrscheinlich sehr theoretisch. So könnte man aber vielleicht das ganze Verfahren verbessern. Sprich, kreuz jetzt nicht nur an die Namen, die du kennst, sondern guck dir an, was der gemacht hat während der Saison. Ob das Ganze dann wirklich in einen physikalischen, in einen physischen Wettbewerb kommen muss. Sprich, müssen die sich dann wirklich gegenüberstehen oder ist das nur ein Team, das auf dem Papier besteht? Das sollte man vielleicht auch nochmal hinterfragen. Bei so einer Vollkontaktsportart, ich habe es schon gesagt, das ist immer schwer, da mit angezogener Handbremse zu spielen. Da kommt es dann am ehesten zu einer Verletzung. Und das Ganze soll ja auch noch zuschauerattraktiv sein, ne? Aber sind wir mal ehrlich, wenn das alles so einfach wäre, dann hätten die das schon umgesetzt und jetzt nicht auf so einen Schlaumeier wie mich gewartet. So, das war's dann auch schon für heute und den Pro Bowl. Denen, die noch ein Team im Playoff-Rennen haben, wünsche ich ein erfolgreiches Super Wildcard-Wochenende. Ich bin ja technisch gesehen mit meinen Eagles noch dabei, aber geiler Sturzflug, ne? Nach dem steilen Sinkflug der letzten Wochen und insbesondere im Auftritt gegen die Giants, da geht meiner Meinung nach, ich fürchte, wenig bis gar nichts. Dienstag kann ich mich dann aber ganz im Stile eines Wetterfähnchens erfolgreich in Winnergear präsentieren. Ich habe von den Bucks und von den Eagles Klamotten. Da seht ihr auch gleich, wo der Fokus des Waschsalons bei den Playoffs liegt, ne? Auf der Klamotte. Das Wildcard-Wochenende läuft in den USA übrigens auf insgesamt 7 unterschiedlichen Sendern. Nicht alle davon kostenfrei, wie beispielsweise ESPN Plus oder Plus. Die Begegnung Miami gegen Kansas City, die läuft sogar ausschließlich auf der NBC-Streaming-Plattform Peacock, die sich die Reste dafür schlanker 110 Millionen Dollar hat kosten lassen. Kommt in den USA auch nicht so gut an. Aber ich stelle mir nur mal vor, das wäre hier so. Gerade das Spiel Dolphins gegen Chiefs, das ist ja noch nicht irgendwie, nicht irgendwas. Ich höre schon den Chor im Hintergrund. Risi, ich hole dich mit dem Traktor ab, ne? So, nun ist aber auch mal gut. Bis nächste Woche. In diesem Sinne, wenn das Telefon nicht klingelt, bin ich das. Fertig.